Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Leif Aretz. Jetzt geht's um Entscheidungen in der Wohnungseigentümergemeinschaft. Also um Beschlüsse, die über Wohl und Wehe ganze Wohnanlagen entscheiden. Darf die Fassade gelb gestrichen werden? Wie viele Angebote braucht man bei einer Dachsanierung? Und was passiert eigentlich, wenn sich die Eigentümer nicht einig sind? In dieser Episode frage ich nach. Wie Beschlüsse überhaupt zustande kommen, wer sie vorbereitet, welche rechtlichen Regeln dabei gelten und vor allen Dingen auch, was Eigentümer tun können, wenn ein Beschluss nicht korrekt gefasst wurde. Und auch spannend finde ich ja, warum heute schon eine einzige Stimme, eine Stimme reicht, damit eine Eigentümerversammlung beschlussfähig ist und wann das gefährlich werden kann. Mein Gast ist Marlene Timischenko, Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht bei Haus und Grund in Frankfurt am Main e.V. Sie gibt praktische Einblicke, zeigt rechtssichere Wege auf und sie erklärt, wie Eigentümer möglichst konfliktfrei miteinander klarkommen. Also das ist eine Folge für alle, die in der WEG mitreden und vor allen Dingen auch mitentscheiden wollen. Das wird echt spannend. Hallo Marlene.
Hallo Leif, vielen Dank für die nette Einleitung.
Hammer. Also so ein spannendes Thema, um ehrlich zu sein. Ich glaube, jeder Eigentümer, der wehrt sich ja immer mit Händen und Füßen dagegen, irgendeine Entscheidung zu treffen, wo er weiß, wird das so gut sein oder nicht so gut sein. Und da werden wir doch heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ich hoffe es, genau.
Jetzt sag mal, also es gibt ja so Themen wie Balkonkraftwerk, das höre ich immer ständig im Moment. Ja oder nein? Neue Hausfarbe, gelb oder soll es weiß sein? Ist es Geschmack oder gibt es da irgendwelche Regeln? Dachsanierung heute oder später? Also es gibt tausend Fragen, aber das wären so die Themen, die mich interessieren. Wie können Wohnungseigentümer solche Fragen klären?
Grundsätzlich können die Wohnungseigentümer solche Fragen klären, indem sie entweder einen Beschluss fassen oder eine Vereinbarung treffen. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie die Wohnungseigentümer ihre Angelegenheiten regeln und entscheiden können. Beide Möglichkeiten beruhen auf einer gemeinschaftlichen Willensbildung. Der Unterschied ist aber, dass Beschlüsse in der Regel mehrheitlich gefasst werden und Vereinbarungen nur wirksam zustande kommen können, wenn sich alle Eigentümer einig sind, zustimmen und auch mitwirken. Deswegen werden die meisten Beschlüsse in der Regel auch oder die meisten Entscheidungen in der Regel auch durch Beschlüsse in der Wohnungseigentümerversammlung gefasst, da sich selten alle Wohnungseigentümer einig sind. Die Wohnungseigentümerversammlung ist der Ort oder die Plattform, wo man gemeinsam Entscheidungen treffen kann, sich austauschen kann und einen gemeinsamen Willen bilden kann.
Wenn ich jetzt in so einer Wohnungseigentümerversammlung drin sitze und ich merke, der Vorschlag oder der Antrag, den ich gestellt habe, der wird eventuell nicht so durchkommen. Also dann wäre es schlauer, nicht auf eine Vereinbarung hinzuarbeiten, sondern wirklich auf einen Beschluss, wo es dann um die Mehrheit geht.
Richtig, genau. Eine Vereinbarung in der Regel, das ist selten, dass die Eigentümer tatsächlich durch eine Vereinbarung ihre Entscheidungen regeln, weil Voraussetzung ist tatsächlich, dass alle mitwirken, mitmachen, mit unterschreiben und mit dabei sind. Und in der Regel auch gerade bei großen Eigentümerversammlungen oder bei großen Gemeinschaften kommen gar nicht alle zusammen.
Ja, ich stelle mir schon die vor, oder die gehen mir gerade durch den Kopf, die ich mal so erlebt habe. Und ich habe es noch nie erlebt, dass es wirklich einstimmig war.
Richtig.
Das ist schon wirklich heftig, ja. Es gibt da so viele Menschen, weißt du, und ich glaube, da ist die Welt einfach bunt genug, als dass von jeder Sorte irgendeiner garantiert auch dann bei so einer Eigentümerversammlung dabei ist. Aber jetzt fangen wir doch mal vorne an. Wie funktioniert so eine Eigentümerversammlung eigentlich? Geht ja wahrscheinlich los mit der Vorbereitung. Wer macht das?
Richtig. Organisation und Leitung ist Aufgabe des Verwalters. Er ist in der Regel für die Einladung verantwortlich. Er protokolliert die Beschlüsse, er setzt die Beschlüsse anschließend auch um. Er hat auch zu verantworten, dass mindestens einmal im Jahr eine Versammlung einberufen wird. Außerdem immer dann, wenn mehr als ein Viertel der Wohnungseigentümer in Textform und unter Angabe der Gründe die Eigentümerversammlung oder die Einberufung einer Eigentümerversammlung verlangt und immer dann, wenn Anlass für eine außerordentliche Eigentümerversammlung besteht. Also immer dann, wenn beispielsweise irgendwas Außerordentliches beschlossen werden muss, irgendetwas dringend und eilig ist und man nicht abwarten kann, bis die nächste ordentliche Eigentümerversammlung einberufen wird. Wichtig ist auch, dass der Verwalter hier auf einiges achtet, denn schon Fehler bei der Einberufung zur Eigentümerversammlung können dazu führen, dass die Beschlüsse anfechtbar sind. So muss er zum Beispiel darauf achten, dass die Einladung in Textform erfolgt, also beispielsweise, dass die per E-Mail versandt wird. Eine mündliche Einladung wäre nicht ausreichend. Und die Eigentümerversammlung muss bestimmte Inhalte haben oder muss bestimmte Angaben enthalten. Zum Beispiel muss das Datum enthalten sein, Uhrzeit oder auch der Ort der Versammlung. Zwar ist es heute so, dass die Eigentümer grundsätzlich unter bestimmten Voraussetzungen auch Eigentümerversammlungen hybrid oder virtuell stattfinden lassen können. Der Regelfall ist aber immer noch die Präsenzversammlung, also dass die Eigentümer an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zusammenkommen. Wichtig ist außerdem noch, dass der Verwalter grundsätzlich mindestens 3 Wochen vor der Versammlung dass die Einladung zu der Versammlung wenigstens 3 Wochen vorher den Eigentümern zugestellt wird und dass die Einladung eine Tagesordnung enthält.
Jetzt hast du gerade gesagt, mündlich einfach mal was sagen geht nicht. Also der könnte jetzt nicht sich ans Telefon setzen und rumrufen. Ich muss jetzt gerade dran denken, man könnte ja eigentlich ein Auto noch per Handschlaggeschäft verkaufen. Also weißt du, wir reden miteinander und geben uns die Hand und gut ist. Ja. Das funktioniert hier nicht.
Nee, genau, weil die Einladung, die bedarf einer bestimmten Form. Und das ist bei einem Kaufvertrag grundsätzlich nicht so. Einen Kaufvertrag kann ich mündlich schließen, kann ich durch mein Verhalten verschließen, indem man sich die Hand reicht. Man muss es nicht mal sagen, wenn man durch sein Verhalten zeigt, wir wollen uns rechtlich binden, dann reicht das. Eine Eigentümerversammlung, die muss bestimmte Formerfordernisse erfüllen, wie beispielsweise die Textform, also dass die Einladung per E-Mail zugestellt wird oder mittels anderer elektronischer Kommunikation. Also es ginge tatsächlich auch über irgendwelche Handy-Apps oder Ähnliches.
Wahnsinn, Marlene, jetzt muss ich mal nachfragen. Das heißt, ich könnte die Wohnung eigentlich kaufen, indem ich dem anderen einfach nur sage, ich finde sie toll, ich zahle dir deinen Preis und wir geben uns die Hand drauf. Oder funktioniert das nicht? Nee, da muss der Notar dabei sein, ne?
Genau. Okay. Also es gibt für bestimmte Rechtsgeschäfte gibt es bestimmte Formerfordernisse. Bei dem Kauf von einer Wohnung brauchst du eine notarielle Beurkundung oder bei dem Kauf von einem Grundstück viel mehr. Bei einem Kauf über ein Brötchen, ein Buch, ein Auto oder Ähnliches, da brauchst du das nicht.
Okay, also ich sehe schon, man muss wirklich darauf achten, dass so in diesem Wohnungseigentumsgeschäft schon wirklich klare Regeln da sind und die muss man auch einhalten.
Richtig.
So, wenn wir also jetzt die Versammlung vorbereitet haben, wie wird denn die Beschlussfassung dann konkret vorbereitet?
Da ist grundsätzlich auch erstmal der Verwalter für verantwortlich. Der Verwalter führt die Geschäfte der Gemeinschaft und dann trifft ihn auch die Pflicht, die Beschlüsse vorzubereiten. Dazu gehört vor allem und in erster Linie mal zu erkennen, welche Beschlüsse überhaupt anstehen. Also welche Entscheidungen müssen wir treffen? Was steht an in nächster Zeit? Gibt es irgendeinen Instandhaltungsbedarf oder Ähnliches? Er ist auch verantwortlich, das hatten wir eben schon, für die ordnungsgemäße Einberufung und für die Ankündigung der Beschlüsse. Wichtig ist auch, dass er die Eigentümer über die Beschlüsse informiert und soweit erforderlich Angebote einholt oder auch, und das ist auch ganz wichtig, einen bestimmten oder ausreichend eindeutigen Beschlusstext vorbereitet.
Jetzt heißt das, dass er im Grunde genommen so letzten Endes die Strippen alle zieht. Wenn ich aber jetzt auch irgendwas habe, so als Eigentümer, und sage, das möchte ich auch ganz gerne besprochen haben, reicht das, wenn ich es ihm dann an dem Abend sage oder sollte das schon vorher bei ihm liegen und auf eine Tagesordnung kommen?
Nein, das sollte in jedem Fall vorher bei ihm liegen. Denn grundsätzlich gilt, dass bei Baumaßnahmen einzelner Wohnungseigentümer oder bei Beschlüssen, die einzelne Eigentümer wollen, dann sind die grundsätzlich in der Pflicht, die jeweiligen Beschlüsse vorzubereiten, ausreichend Informationen im Vorfeld einzuholen und auch einen bestimmten Beschlusstext vorzubereiten, wobei da in Klammern der Verwalter immer helfen muss. Und damit das rechtzeitig angekündigt wird vor der Eigentümerversammlung, ist es ganz wichtig, dass die Eigentümer dann, wenn sie was entscheiden wollen, bestenfalls auch direkt den Verwalter informieren und nicht warten, bis die Einladung kommt. Weil dann kann es im Zweifel schon zu spät sein.
Okay, das klingt nicht wirklich angenehm. So, wenn es dann um irgendwas Größeres geht, haben wir vorhin schon gesagt, so eine Dachsanierung. Also das Dach muss neu gemacht werden. Das ist ja jetzt mal, da nimmt man ja Geld in die Hand. Könnte der Verwalter jetzt sagen, mein Schwibschwager ist zufällig Dachdecker, der ist gut und der macht es gescheit und legt es vor und es wird darüber abgestimmt? Oder gibt es irgendeine, wie soll ich das sagen, so eine Summe, ab der man sagt, da sollte der Verwalter mal schon mit 2, 3 verschiedenen Angeboten auf der Matte stehen?
Ja, in jedem Fall. Gerade bei größeren Maßnahmen, also gerade wenn wir jetzt über das Thema Dachsanierung sprechen oder Ähnlichen, dann müssen die Eigentümer grundsätzlich mehrere Vergleichsangebote haben, aus denen sie eine Auswahl treffen können. Es ist ein bisschen umstritten, ab welcher betraglichen Grenze hier mehrere Angebote eingeholt werden müssen. In der Rechtsprechung ist es in der Regel so, bei einem Betrag von 2.000 bis 3.000 Euro, ab da sollten wenigstens 3 Angebote vorliegen. Wenn da der Schwager dabei ist und er macht eine gute Arbeit und es gibt's nichts zu beanstanden, darf der mit dabei sein. Wenn das einzige Angebot ist, dann wäre das sicherlich angreifbar.
So, und wenn ich nicht mehrere Vergleichsangebote habe, dann wird wahrscheinlich auch kein Beschluss gefasst.
Leider wird oft genug trotzdem einen Beschluss gefasst. Es ist ja auch mal möglich, dass man sich wirklich bemüht hat, mehrere Angebote einzuholen, ganz viele Handwerker angefragt hat und man kriegt einfach nicht ausreichend Angebote. In ganz engen Einzelfällen kann das auch mal sein, dass es tatsächlich ausreicht, liegt nur ein Angebot vor. Dann sollte aber in jedem Fall nachgewiesen werden, dass man sich entsprechend bemüht hat, mehr Angebote einzuholen. Gerade jetzt in Zeiten von Handwerkerknappheit ist das nicht ganz so selten, dass es Schwierigkeiten bedeutet, aber die Regel ist immer wenigstens 3 Angebote.
Du mit Handwerkern, da triffst du einen ganz guten Punkt. Das ist im Moment ja wirklich ein Glücksspiel. Mhm. Die kommen ja auch einfach nicht mehr in die Innenstadt zum Beispiel. Ich habe gerade den Fall gehabt, da musste in der Mietwohnung, die Klospülung ging nicht. Und da sollte halt ein Handwerker kommen. Da habe ich mir auch gedacht, ist schlau, dass die das nicht selber versuchen zu reparieren. So, und dann habe ich so die angerufen, mit denen ich immer zusammenarbeite. Die sagten, welche Adresse? Nee, da gibt's ja keinen Parkplatz.
Echt?
Oh, so, und da musste ich halt gucken, wie kriegen wir das hin? Aber weißt du, muss halt so schlaue Ideen haben. Und die Mieter sagten dann, pass auf, wir stellen uns auf den Parkplatz direkt vor die Tür, dann sollen die anrufen, wenn sie kommen, fahren wir weg und kreiseln so lange, bis die fertig sind. Muss ich erst grinsen, aber ich sage, das habt ihr nicht wirklich gemacht. Sagten die, doch, das haben wir wirklich gemacht. Aber weißt du, dann funktioniert's. Also ich glaube, hier und da muss man auch so ein bisschen um die Ecke denken.
Gut zu verstehen und gegenseitig zu helfen.
Absolut, ja. Und letzten Endes immer gucken, wie kriegt man das, was man gerne möchte und vielleicht da muss man ein bisschen um die Ecke zu denken. So, jetzt ist alles richtig eingeladen worden und ist gut vorbereitet worden. Jetzt kommt der Tag der Tage oder der Tag der Versammlung. Welche Rolle hat denn dann der Verwalter? Gibt's irgendwas, wo der ganz besonders drauf achten muss, gleich von Anfang an?
Ja, also grundsätzlich die ordnungsgemäße Durchführung der Eigentümerversammlung ist auch Aufgabe des Verwalters. Er muss sich vorher schlau machen über eventuelle Mehrheitserfordernisse. Er muss die inhaltlichen Voraussetzungen aufklären. Er muss für eine ordnungsgemäße Abstimmung sorgen, das Beschlussergebnis ermitteln, also am Ende die Stimmen auszählen und ganz wichtig, das Beschlussergebnis auch in der Versammlung noch verkünden. Denn die Verkündung des Beschlussergebnisses ist tatsächlich eine Wirksamkeitsvoraussetzung für das Zustandekommen von einem Beschluss. Die in der Versammlung gefassten Beschlüsse muss er außerdem unverzüglich in ein Versammlungsprotokoll aufnehmen und er muss eine Beschlusssammlung führen. Also er muss die Beschlüsse in eine Beschlusssammlung eintragen. Das ist tatsächlich auch ganz wichtig und das sind grundsätzlich Aufgaben des Verwalters.
Okay, und letzten Endes muss ja auch einer von den Eigentümern am Schluss mit unterschreiben, dass das alles so passt, was da drauf steht, ne?
Richtig, in der Regel muss das Protokoll abgezeichnet werden durch wenigstens einen Eigentümer oder jemanden, der bestimmt wird in der Eigentümerversammlung, dafür das zu unterschreiben.
Jetzt entwickeln sich ja auch solche ganzen rechtlichen Dinge immer mal wieder, es gibt neue Gesetze und so weiter. Wie viele Eigentümer müssen denn bei so einer Versammlung an dem Ort sein, wo sie dann stattfindet, egal ob hybrid, virtuell oder von Personen, von Angesicht zu Angesicht, damit Beschlüsse überhaupt gefasst werden können? Müssen alle da sein?
Nee, tatsächlich ist es mittlerweile ausreichend, wenn ein einzigster Wohnungseigentümer da ist. Weil grundsätzlich, du hast es schon angesprochen, in dem Fall ist es das WMOG, das Modernisierungsgesetz zum Wohnungseigentumsgesetz gewesen. Das hat die bisher geltenden gesetzlichen Regelungen zur Beschlussfähigkeit aufgehoben. Daher ist jetzt jede Versammlung beschlussfähig, unabhängig davon, wie viele Eigentümer teilnehmen. Ausreichend ist, dass wenigstens ein Eigentümer an der Versammlung anwesend ist oder vertreten ist.
Hast du sowas schon mal erlebt?
Tatsächlich. Also man sollte sich gut Gedanken machen, wenn man Einfluss auf die Entscheidungsfindung nehmen möchte, ob man denn dann kommt oder nicht, weil im Zweifel entscheiden die Eigentümer, die vor Ort sind, auch wenn das nicht unbedingt die Leute sind, die vielleicht die eigenen Interessen vertreten. Mhm. Weil es kann etwas anderes gelten, dann braucht es aber eine entsprechende Vereinbarung, wenn es eine Regelung in der Gemeinschaftsordnung oder anderes geht. Grundsätzlich können die Eigentümer bei vielen Dingen abweichende Regelungen treffen, aber dann muss es darüber eine Vereinbarung geben. Die Beschlüsse werden, wenn nichts anderes vereinbart ist, auch mit einfacher Mehrheit gefasst. Das heißt, dass ein Antrag dann als angenommen gilt, wenn die Anzahl der Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen übersteigt. Wie viel Gewicht bzw. wie viel Stimmkraft der jeweiligen Stimme zukommt, das bestimmt das Stimmrechtsprinzip. Auch hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, denn gesetzlich vorgesehen ist das Kopfstimmrecht. Danach hat jeder Wohnungseigentümer eine Stimme, unabhängig davon, wie viele Wohnungen der Eigentümer besitzt oder wie groß sein Miteigentumsanteil ist. Deswegen ist es gar nicht so unüblich, dass die Wohnungseigentümer auch ein anderes Stimmrechtsprinzip, so nennt man das, ein Stimmrechtsprinzip, vereinbaren. Zum Beispiel gibt es noch das Objektprinzip. Dann richtet sich die Stimmkraft grundsätzlich nach der Anzahl der Einheiten. Wenn also ein Eigentümer 2 Wohnungen hat, hat er 2 Stimmen. Wenn er 3 Wohnungen hat, hat er 3 Stimmen und so weiter. Das am häufigsten praktizierte Modell ist das Wert- oder das Anteilsstimmrecht. Dann richtet sich die Stimmkraft nach der Größe und der Anzahl der Miteigentumsanteile.
Wollte gerade sagen, so kenne ich das nämlich auch. Also überrascht mich jetzt ein bisschen, dass du sagst, eigentlich im Gesetz steht drin Kopfstimmrecht.
Ja.
Aber die meisten machen da doch was anderes. Ist nicht Miteigentumsprinzip, jetzt mal so aus dem Bauch gesagt, auch irgendwie fairer?
Ja, das ist tatsächlich auch der Grund, oder was, ob das fairer ist oder nicht, ist oft subjektiv, ne? Aber das ist oft der Grund, warum man dieses Prinzip wählt, weil die Kosten in der Wohnungseigentümergemeinschaft werden ja auch nach Miteigentumsanteilen aufgeteilt. Und dann macht es durchaus auch, oder ist es fairer zu sagen, der die meisten Kosten trägt, soll auch die meisten Stimmen haben.
Das kann ich nicht umlegen. Also das ist nicht im Gesetz zum Beispiel drin, dass das auch nach Köpfen geht, die ganzen Kosten verteilen.
Auch da könnte ich im Einzelfall eine abweichende Regelung treffen. Also auch da ermöglicht der Gesetzgeber und sagt, das ist der Regelgrundsatz. Und wenn ich davon abweichen möchte, dann kann ich das tun durch Beschluss oder durch Vereinbarung.
Aber macht ja keiner.
Auch da ist es...
Macht ja wahrscheinlich keiner.
Doch.
Echt?
Tatsächlich, ja, tatsächlich passiert das hin und wieder. Also das kommt, man kann für einzelne Kosten ein abweichendes Prinzip wählen. Ganz, ganz klassisches Beispiel sind die Verwalterkosten. Die Verwalterkosten werden in der Regel nach Einheiten umgelegt und nicht nach Miteigentumsanteilen, weil ja da der Aufwand gleich ist für jede Einheit, unabhängig davon, wie groß die ist. Jeder braucht eine Jahresabrechnung, jeder braucht eine Einladung zur Eigentümerversammlung, jeder produziert den gleichen Aufwand.
Du hast recht. Das geht bei mir auch immer so. Spannend, in was man da so alles reingucken kann. Weißt du, was eigentlich ganz normal ist, aber du siehst es nie mal so. Ich finde es echt total cool, dass wir diese Show machen. Also das Verwalterhonorar ist nach Köpfen, stimmt, oder nach Einheiten. Sehr cool. Sag mal, jetzt mal ganz ins Unreine gefragt. Können denn, auch wenn nicht mal einer kommt, also der Verwalter mit sich alleine da säße, können Eigentümer denn auch ohne, dass sie sich irgendwie treffen, virtuell, real oder sonst irgendwas, Beschlüsse fassen?
Ja, richtig, können sie. Die Eigentümer oder das Gesetz räumt der Wohnungseigentümergemeinschaft oder den Eigentümern die Möglichkeit ein, Beschlüsse auch im Umlaufverfahren, gesetzlich richtiger Ausdruck wäre die Beschlussfassung in Textform, aber üblicherweise ist es bekannt als im Umlaufverfahren Beschlüsse zu fassen. Danach können die Eigentümer wirksam Beschlüsse auch ohne Eigentümerversammlung fassen, wenn alle Wohnungseigentümer mit diesem Beschluss einverstanden sind. Das gibt davon eine Ausnahme. Also man kann auch ohne die Zustimmung aller einen Beschluss im Umlaufverfahren treffen, allerdings nur dann, wenn vorher in einer präsenten Eigentümerversammlung ein Absenkungsbeschluss gefasst worden ist. Also ein Beschluss darüber, dass über einen bestimmten Gegenstand nachträglich im Umlaufverfahren mit einfacher Mehrheit entschieden werden soll. Wenn beispielsweise bei der Versammlung sich herausstellt, wir haben gar nicht drei Angebote, sondern nur eins und zwei sollen in den nächsten 2-3 Wochen kommen, dann könnte man einen Beschluss fassen, wenn alle Angebote vorliegen, nachträglich hierüber im Umlaufverfahren mit einfacher Mehrheit zu entscheiden.
Sehr spannend. Wenn jetzt so ein Beschluss dann doch nicht ganz korrekt ist, also wenn da ein Fehler drin ist, was macht man dann? Kann man den anfechten oder ist er dann gefasst?
Das richtet sich danach, was das für ein Fehler ist oder was das für ein Beschluss ist. Grundsätzlich unterscheiden wir in der Regel zwischen nichtigen und anfechtbaren Beschlüssen. Grundsätzlich vorab, Beschlüsse, die ohne jegliche Mängel zustande kommen, die sind wirksam und sind für alle Eigentümer verbindlich. Was anderes gilt bei fehlerhaften Beschlüssen. Wenn wir einen nichtigen Beschluss haben, dann gilt für den, dass der grundsätzlich nicht wirksam ist und dass der von Anfang an keinerlei Rechtswirkung entfaltet. Das Gesetz sieht leider keinen klaren Katalog vor, wann ein Beschluss nichtig ist. Das Gesetz sagt uns hier leider nur, dass ein Beschluss dann nichtig ist, wenn er gegen unverzichtbare Rechtsvorschriften verstößt. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn der Beschluss nicht eindeutig ist. Wenn ich beispielsweise 3 oder 4 Walnussbäume im Garten habe und ich fasse einen Beschluss und sage, der Walnussbaum im Garten wird gefällt, dann wäre dieser Beschluss tatsächlich nichtig, weil gar nicht klar ist, welcher der Bäume soll gefällt werden. Ein Beschluss ist zum Beispiel auch dann nichtig, wenn Eigentümer etwas regeln, über das sie gar nicht entscheiden dürfen. Wenn beispielsweise ein Beschluss über Baumaßnahmen im Sondereigentum gefasst wird, nicht im Gemeinschaftseigentum, sondern im Sondereigentum. Das ist eigentlich Sache des einzelnen Eigentümers und nicht etwas, das zur Entscheidung aller steht. Wenn ein Beschluss nichtig ist oder wenn Streit darüber besteht, ob ein Beschluss nichtig ist, dann kann man beispielsweise mit einer Feststellungsklage prüfen lassen, ob der Beschluss tatsächlich nichtig ist und das durch das Gericht klären lassen. Wenn wir Beschlüsse haben, die Fehler haben, die aber nicht ganz so gravierend sind, dass sie direkt zur Nichtigkeit führen, dann sind sie in aller Regel anfechtbar. Anfechtbare Beschlüsse sind im Gegensatz zu den nichtigen Beschlüssen grundsätzlich erstmal wirksam und verbindlich, können aber, wenn sie angefochten werden und durch ein Gericht für ungültig erklärt werden, dann gelten sie in dem Fall von Anfang an als unwirksam und entfalten auch keine Rechtswirkung mehr. Das sind zum Beispiel Beschlüsse, die formelle oder inhaltliche Fehler haben. Inhaltliche Fehler sind immer solche, wenn der Beschluss nicht ordnungsgemäßer Verwaltung oder Benutzung entspricht. Formelle Fehler sind Fehler, die beispielsweise bei der Vorbereitung oder Durchführung der Eigentümerversammlung oder bei der Beschlussfassung entstehen. Hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, wenn beispielsweise die Einladung nicht durch Textform erfolgt oder wenn jemand einberuft, der gar nicht einberufen darf oder ähnliches. Mhm. Das sind formelle Fehler und auch die können zu einer Ungültigkeit oder zu einer Anfechtbarkeit eines Beschlusses führen. Allerdings nur dann, wenn sich der Fehler tatsächlich auch auf das Beschlussergebnis ausgewirkt hat. Wenn der Fehler keinerlei Relevanz hat, also wenn jemand, der nicht einladen darf, eingeladen hat, aber alle kommen und die Entscheidung wäre genau so zustande gekommen, wie wenn der Verwalter eingeladen hätte, der Berechtigte, dann führt der formelle Fehler auch nicht dazu, dass man diesen Beschluss wirksam anfechten kann, weil dann hat er ja keine Auswirkung gehabt. Wichtig noch zu sagen, wenn ich einen Beschluss anfechten möchte oder wenn ein Beschluss angefochten wird, dann muss das mit einer Anfechtungsklage passieren. Das ist eine Klage, die bei Gericht einzureichen ist und die muss innerhalb von einem Monat nach der Beschlussfassung erhoben werden. Ich sage das deshalb dazu, weil wir das ganz regelmäßig haben, dass wir Eigentümer haben, die uns tatsächlich anrufen und sagen, dass die Widerspruch beim Verwalter eingereicht haben. Das reicht nicht aus. Es braucht eine Klage bei Gericht und die muss innerhalb von einem Monat ab der Beschlussfassung erhoben werden.
Ah, weil wenn der das irgendwie liegen lässt oder im Urlaub ist oder irgendwie verbaselt und diese Einmonatsfrist ist dann rum, dann gucke ich in die Röhre.
So sieht's aus. Und der Verwalter muss da tatsächlich auch nichts tun. Ich als Eigentümer bin in der Pflicht, bei Gericht Klage zu erheben, wenn ich diesen Beschluss zu Fall bringen möchte. Wenn ich damit einverstanden bin, muss ich nichts tun. Wenn nicht, dann muss ich mich zur Wehr setzen.
Okay, so noch ein Tipp hätte ich ganz gerne zum Schluss. Wie gelingt denn ein möglichst stressfreier Umgang mit den Mieteigentümern? Du hast ja bestimmt viel Erfahrung.
Ja, tatsächlich. Stressfreies Verhältnis unter den Wohnungseigentümern, das ist erfahrungsgemäß kein Selbstläufer, sondern immer ein Ergebnis bewusster Bemühungen durch klare Kommunikation, Respekt und durch das Stärken eines Gemeinschaftsgefühls können natürlich Konflikte minimiert werden. Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten engagieren und das ist auch ganz wichtig, kompromissbereit sind. Nur dann wird das Zusammenleben angenehm und die gemeinsamen Beschlüsse lassen sich leichter fassen und tatsächlich auch umsetzen.
Ist kein leichtes Thema, aber auch in sowas Komplexes kriegt man tatsächlich eine gewisse Systematik rein, wenn man Menschen wie dich kennt. Marlene, vielen Dank.
Sehr gerne.
So, mal gucken, ob ich so ein bisschen was in der Birne behalten habe. Hab mir ja hier wie immer Notizen gemacht. Also es geht um Beschlüsse. Die sind eigentlich so das Wichtigste. Man könnte auch Vereinbarungen treffen, aber wenn du den Unterschied nochmal hören willst, hör nochmal in die Folge rein. Die Mehrheit bei einem Beschluss muss einfach entscheiden. So, und mündlich reicht übrigens nicht. Das sollte immer alles schriftlich sein. Vor allen Dingen bei der Einladung zum Beispiel. Die muss auf irgendeine Art und Weise schriftlich gekommen sein. Der Verwalter ist der Mensch, der einladen muss, und zwar 3 Wochen, bevor die Versammlung stattfinden soll. Der Verwalter hat auch ein Auge drauf, dass das einmal jährlich stattfindet. Und auf die Tagesordnung muss der Verwalter alles das packen, was er so weiß, was halt für das Objekt gerade wichtig ist. Natürlich kann ein Eigentümer da auch was hinschicken und Themen einreichen, die müssen dann auch besprochen werden. So, und der Verwalter muss, wenn was Größeres gemacht wird, natürlich auch gucken, dass da nicht irgendwer genommen wird, sondern jemand, der tatsächlich Ahnung hat und der das auch zu einem vernünftigen Preis macht. Also das Stichwort hier sind Vergleichsangebote. Die müssen sein. Ohne wird kein Beschluss gefasst in der Regel. So, und eigentlich reicht übrigens auch schon ein Eigentümer bei so einer Wohneigentumsgemeinschaftsversammlung. Das hat das WMOG so alles auf den Weg gebracht. Finde ich auch ganz spannend. Einer reicht schon, der kann mit sich diskutieren, wird keine so großen Probleme haben. Grundsätzlich gilt nämlich das Stimmrechtsprinzip. Im Gesetz steht eigentlich drin, pro Kopf eine Stimme. Aber die meisten verändern das und sagen, es geht nach Miteigentumsanteilen. Auch eine spannende Unterscheidung. Wenn du da nochmal mehr zu hören willst, ist alles hier in dieser Show mit Marlene richtig schön drin. So, und das Verwalterhonorar, das ist übrigens was, das wird nicht nach Eigentumsanteilen gemacht, sondern das zahlt jeder so, wie sich das dann eben gehört. So, und wenn es Fehler und Mängel gibt in so einem Beschluss, dann kann der natürlich angefochten werden. Also wenn es nicht eindeutig ist, wenn zum Beispiel ein Baum gefällt werden soll und es stehen aber 3 da und es heißt nur, der Baum wird gefällt, dann reicht es nicht, weil es weiß niemand, was da jetzt so gefällt werden soll. Spannende Informationen von Marlene Temeschenko, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Miet- und Wohneigentumsrecht bei Haus und Grund in Frankfurt am Main e.V. Ja, wer eine Wohnung gekauft hat, bekommt auf alle Antworten rund ums Selbstbewohnen und ums Vermieten die Antworten. Die Experten bei Haus und Grund Frankfurt sammeln seit Jahren die Fragen und von denen lebt dieser Podcast. Und gerade haben wir hier und da auch schon so ein bisschen was von Marlene gehört, was da so dazwischen noch alles passiert. Und damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.